vielleicht kurz, worum es geht. Darum geht's. Ein Spruch, ein Vers, den wahrscheinlich jeder und jede schon mal gehört hat, steht tatsächlich auch in der Bibel, gibt es aber kirchengeschichtlich und auch in anderen Kulturen so ähnliche Verse. Geben ist seliger als nehmen. Eine andere Übersetzung: auf dem Geben liegt größerer Segen als auf dem Nehmen. Wir haben letztes Mal gesagt, oder ich habe gesagt, wir gucken uns den Text mal nur so an, wie er ist. Also wir gucken nicht in den Zusammenhang und was der Schreiber sagen wollte, sondern einfach mal, wir haben diesen Text versucht zu inhalieren, aufzunehmen und uns zu fragen, was will Gott mir denn sagen? Und das kann ja bei jedem danach anders aussehen. Wir haben einfach diesen Vers genommen und der hat einfach in uns gearbeitet. Ging es dann auch um Gemeinschaft. Da passt übrigens auch Familie dazu. Es geht nicht nur um christliche Gemeinde, sondern wir haben das Beispiel uns überlegt, wenn alle in der Familie nur nehmen wollen, man trifft sich mittags und jeder sagt so, ich will das aus der Familie haben, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, dann ahnen wir, was aus dieser Familie passiert. Das wird problematisch. Das sind manchmal nicht nur die Jugendlichen oder die Kinder, vielleicht auch die Eltern, die da vielleicht manchmal zu viel wollen. Wobei ich heute nochmal denken musste, es gibt natürlich auch Teile der Familie, die können auch nicht so viel geben, wobei die geben auch was. Also die geben auch ganz viel. Aber die sind natürlich so bedürftig, die kriegen erstmal. Und das braucht es auch in Gemeinschaften. Es gibt Menschen, die brauchen Solidarität mehr als andere. Aber darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Heute habe ich schon angekündigt gehabt, gucken wir uns diesen Vers mal im Zusammenhang an. Weil ich glaube, dass die Bibel einerseits genial ist, wenn man sie einfach mal liest und versucht zu fragen, was sagt mir dieser Text? Und zweitens aber auch mal sich die Mühe zu machen, in welchem Zusammenhang steht er? Warum ist er wie gesagt worden? Und was, wie kann ich das dann auf heute übertragen? Und beides zusammen werde ich dann heute zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Einige haben letztes Mal gemerkt, es gab keine Lesung, es gab kaum biblische Texte, sondern nur diesen Vers. Dafür habe ich heute umso viel mehr mitgebracht. Also heute gibt es richtig Bibeltext. Bevor ich den aber lese, also den Zusammenhang hier, das sind 20 Verse, ihr könnt euch schon drauf freuen, möchte ich euch ein bisschen in die Zeit mit hineinnehmen, dass ihr wisst, wo ihr euch jetzt psychisch mal drauf einstellen könnt und in welche Reise euch dieser Text mitnimmt. Wir sind also vor 2000 Jahren ungefähr. Paulus ist unterwegs, Paulus, begnadeter Gemeindebauer, Redner, Netzwerker, würde man heute sagen, und der macht immer wieder Missionsreisen. Also damals vom Heiligen Land und dann halt Richtung Türkei heute, dann Richtung Griechenland. Der war da unterwegs und hat seine Mitarbeitende gehabt und jetzt ist er auf seiner letzten Missionsreise, so nennt man die Missionsreisen, und er war wieder in der Türkei und er war wieder in Griechenland und er musste oft Umwege in Kauf nehmen, weil es war eine schwere Zeit damals. Denn ihr müsst euch vorstellen, er hat noch diese Tugend gehabt oder diese Art, immer in Synagogen zu predigen, also wo es Synagogen gab, also jüdische Gotteshäuser, und hat halt erzählt, Leute, der Messias ist schon da. Und das fanden viele Juden eigentlich gar nicht gut. Die fanden das richtig schlecht. Also irgendwann hat man dem halt mal richtig, ja, hat man ihn nicht mehr so gern gehabt und dann sind sie ihm nach und wollten den auch umbringen zum Teil. Aber er hatte auch Gegner im normalen griechischen Volk zum Beispiel, weil er hat ihnen, wenn man mal so den ganzen großen Zusammenhang dieser Geschichte liest, er hat ihnen das Handwerk zum Beispiel, also zum Teil weggenommen, weil die haben zum Teil davon gelebt, diesen Göttern, diese Statuen zu bauen, wieder zu reparieren. Und wenn er erzählt hat, Leute, Götzen brauchen wir gar nicht und diese Artemis da in Ephesus, die braucht ihr nicht anbeten, dann haben die Handwerker gesagt, meine Güte, wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann keinen Job mehr und kein Geld mehr. Wir verdienen ganz gut daran. Und dann haben die da auch riesen Aufstände gemacht. Also für damalige Verhältnisse, das war in Ephesus ein Platz, da passten 24.000 Leute drauf. Also hat man so heute nachgerechnet. Und da haben die sich in großen Massen gegen Paulus und der musste immer wieder dann doch wieder über Land und Mitarbeiter hat er übers Schiff und er ist andere Wege gelaufen. Also eine schwere Zeit und auch dieser Text spielt in einer solchen Zeit. Und er ist jetzt in der dritten Missionsreise, er ist langsam auf den Weg wieder zurück nach Jerusalem. Und eins muss ich noch sagen, weil das wichtig für den Zusammenhang ist, auf diesen Missionsreisen, auch auf dieser, führt er große Kollektensammlungen durch. Also in allen Gemeinden, wo er ist, sagt er, Leute, wenn ihr Geld habt, gebt doch was, es gibt arme Christen in Jerusalem. Und die brauchen uns, die werden gerade immer ärmer. Das heißt, er hat in dieser, ja, meistens dann auch nicht jüdischen Welt Gelder eingesammelt für diese jüdische Welt, für Jerusalem. Übrigens eine Gemeinde, mit der er theologisch über Kreuz war. Aber das Einheit war ihm hier sehr wichtig. Er hat hier diese Geldsammlung gemacht. Wir kommen da später noch drauf zurück, weil das dann auch für diese Stelle hier wichtig ist. Er will unbedingt nach Jerusalem. Und jetzt hat er Zeitnot. Und da kommt jetzt dieser Text rein. Er ist auf dem Weg, wieder in der heutigen Türkei. Und er will mit den Ephesern, den Leitern von der Gemeinde Ephesus, noch mal reden, hat aber keine Zeit mehr vorbeizugehen. Und dann lässt er sie zu sich kommen. In Milet, so hieß die Stadt damals. Und dann kommen die und er hält seine Abschiedsrede. Das heißt, dieser Text ist Teil einer Abschiedsrede an die Gemeindeältesten von Ephesus. Und jetzt stellt ihr euch das einfach vor. Irgendwo am Strand. Ich weiß nicht, ob das 40 Gemeindeältesten waren oder 10 oder wissen wir nicht. Da, die hören zu. Stellt euch mal vor, also ihr seid jetzt diese Leute. Ihr seid jetzt angereist. Paulus will euch noch mal was sagen. Ihr werdet merken, es ist das letzte Mal, dass er euch was sagt. Und er hält euch diese Abschiedsrede und die lese ich euch jetzt vor. Ihr könnt mitlesen, ihr könnt auch die Augen zumachen und einfach aufnehmen. Diese Rede hält er und die geht so. Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asia gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt oder gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben. Mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Ja, jetzt sagen manche vielleicht, okay, geht mich nichts an, ich bin ja kein Bischof oder kein Leitender einer Gemeinde. Wartet's ab, das hat auch was für alle eine Bedeutung, aber wir erleben hier tatsächlich Abschiedsrede, müssen wir uns vor Augen halten. Was macht man bei einer Abschiedsrede? Man sagt nochmal so das Wichtigste. Meistens ist der Anfang einer Abschiedsrede und das Ende einer Abschiedsrede besonders bedeutsam, ist hier auch so. Das Ende ist, geben ist seliger als nehmen, kommen wir gleich dazu. Aber es ist eine Abschiedsrede und es geht an Gemeindeleitende. Übrigens, wir wählen ja heute noch. Manche stehen zur Wahl. Betrifft auch besonders diese Menschen, aber auch uns alle. Fünf Dinge, also aus diesem Text, ich meine, ihr ahnt, da kann man jetzt viel draus machen. Ich habe fünf kurze Dinge rausgenommen, die uns für den Zusammenhang auch in Bezug auf Geben ist seliger denn Nehmen wichtig sind. Das allererste, und ich zeige da immer noch ganz kurz den Textabschnitt und habe das markiert. Das erste, was er hier sagt, und das ist besonders auffällig, gleich am Anfang in seiner Rede sagt er, wie ich mich verhalten habe, wie ich gedient habe, in Demut, mit Tränen, mit Leidenschaft. Das sagt er zum Schluss dann nochmal. Schaut auf die Art und Weise. Er gibt also den Leitenden mit. Das ist Nummer eins. Die Art und Weise, wie ihr seid, euer Charakter. Das können wir uns auch auf Familien übertragen, auf kleine Gemeinschaften. Wir werden alle Fehler machen. Wir haben alle Kompetenzen als Eltern, als Großeltern. Wir haben auch alle unsere Schwächen. Aber das Allerentscheidende wird immer sein, lieb ich mein Kind von ganzem Herzen. Wenn das stimmt, dann sind Fehler viel einfacher ertragbar und sie werden kommen, als wenn das die Art und Weise nicht stimmt. Ich kann ganz viel richtig machen, wenn die Art und Weise, und darum geht es hier, mein Verhalten, ich habe gedient mit Demut, mit Leidenschaft in den Häusern, überall, ich habe das gemacht und das will er hier deutlich machen. Das Erste und Wichtigste für euch Leiter oder wo wir in Gruppen sind, ist die Art und Weise, der Stil des Umgangs. Nummer eins, das fällt auf. Das Zweite, was er hier sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist. Er will deutlich machen, ich habe alles gesagt. Ich habe euch alle wichtigen Dinge mitgegeben. An einer anderen Stelle nennt er es so, ein paar Verse später, ihr habt es vorhin gehört. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also ihr habt alles gehört, es gibt nichts Neues. Und das sagt er in Blick auf später die reißenden Wölfe, die vielleicht Neues sagen wollen. Ah, das war nicht ganz so wie Paulus. Das hier ist wichtig. Und er sagt, ich habe euch alles gesagt. Ich habe euch nichts vorenthalten. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn damit genau gemeint? Und das ist jetzt die Schwierigkeit für uns Ausleger, auch für uns Pastoren, aber für jeden, der diesen Bibeltext liest. Was ist denn jetzt der Ratschluss Gottes? Oder was ist denn nützlich? Und wir sind in der Gefahr, weil Paulus hat ja so viel geschrieben und so viel gesagt, dass jeder jetzt seine Lieblingsstellen von Paulus da reinstellt. Ah, er hat auch mal das gesagt und dann nehme ich, ja, das gehört auch dazu. Jetzt nehmen wir so ein krasses Beispiel. Frau soll in der Gemeinde schweigen, gibt so eine Bibelstelle. Ah, das gehört auch zum Ratschluss Gottes. Also das muss man der allen Gemeinden mitgeben, weil sonst... Ich bleibe hier an der Stelle lieber sehr vorsichtig und bleibe beim Text, weil er deutet an, um was es eigentlich geht. Nämlich, er hat hier zwei Formulierungen, wo er das ein bisschen konkretisiert. Nämlich... Den Juden und Griechen habe ich bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt für jeden Menschen Umkehr zu Gott. Für jeden. Und das ist hier besonders wichtig, das fällt uns vielleicht gar nicht auf. Für Juden und Griechen. Das war damals noch eine ganz große Baustelle, gehört es nicht doch nur den Juden. Ich meine, wenn du jahrhundertelang einfach das auserwählte Volk warst und jetzt der Messias gekommen ist, dann ist das doch vielleicht gar nicht so wichtig, dass das für alle gleichwertig gilt. Und er sagt doch, ihr Leiter dürft nie vergessen, für alle. Wenn euch das abhanden kommt, also Art und Weise ist Nummer eins, aber es darf euch nicht abhanden kommen, dass die Umkehr für alle Menschen gilt, für alle Menschen möglich ist. Das will er hierhin deutlich machen. Das darf man nicht vergessen. Und da sind wir vielleicht wieder relativ aktuell. Man kann sich ganz schnell sich um uns sich selber drehen. Es geht um uns oder ich will, dass es halt so ist. Ich brauche das so. Aber es geht gar nicht mehr um andere. Und er sagt nein, es geht immer um andere. Ihr müsst als Gemeindeleiter immer im Blick haben, die Liebe Gottes gilt allen. Er hat ja noch eine andere Formulierung, ein paar Verse später, da sagt er hier unten, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Also um diese Sachen geht's. Die darf man nicht verkürzen, die darf man nicht vergessen. Evangelium für alle. Also erstens die Art und Weise, zweitens, das hier ist nützlich für alle, für Juden und auch für Nichtchristen, würden wir heute sagen. Der dritte von fünf Punkten in dieser Rede, die auffällt, ist dieser Schlüsselvers. Jetzt sagt er den Leitenden etwas, das lernen wir heute hoffentlich auch auf Leiterseminaren oder so, Managerseminaren. Einige von euch sind da, können wir nachher sagen, ob sie es wirklich lernen dort. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Habt Acht auf euch selbst. Warum sagt Paulus das? Er sagt, wir Menschen sind einfach Menschen. Und sobald du Leitungsfunktion hast, und das war damals noch ein bisschen krasser als heute, wir sind heute demokratischer aufgestellt und es gibt noch viele, die irgendwie mitreden können. Damals an der Stelle war die die Macht hatten, war noch leichter, versucht sie einfach auszunutzen. Und er sagt, reflektiert euch, würde man heute sagen. Selbstreflexion. Achtet auf euch selbst. Was sind eure Motive? Was wollt ihr? Und das kann man jetzt auch auf Familien übertragen. Wollt ihr Kinder machen, die danach genauso sind, was ihr vielleicht selber nicht geschafft habt, aber das projiziert ihr in die Kinder rein und so soll es sein? Oder mein Geschäft, meine Verwandtschaft, meine Gemeinde, eure Motive. Achtet auf eure Motive. Wir haben vor 5, 6 Jahren als Gemeindeleitung hier wirklich so ein Leiterschaftstraining, so ein geistiges Leiterschaftstraining gemacht. 15 Monate, jeden Monat 8 Stunden und da war das ein Teil davon. Was sind wirklich unsere Motive? Ganz ehrlich, wir haben darüber geredet, auch wir sind Egoisten, ich meine im Positiven wie im Negativen, und wir müssen das reflektieren. Verbindlichkeit, Verantwortung. Wir haben sowas gesagt wie, wir wollen das einander sagen, wenn wir merken, dass ein anderer hier vielleicht in Konflikte kommt. Dann wollen wir die Offenheit in der Gemeindeleitung haben und sagen, du, wie sieht es bei dir gerade mit den Motiven aus? Lass uns mal drüber reden. Das ist hohe Kunst. Das sagt Paulus seinen Gemeindeleitern hier. Denn er weiß, Macht, da wo Macht ist, kannst du sie immer ausnutzen. Das finden wir, wir haben 3 Kinder, das kriegen wir in der Schule mit. Sobald einer merkt, dass ein anderer niedriger ist, das geht ganz schnell. Da können so selbst so schüchterne Jungs wie unsere Dinge an den Tag legen, das hältst du gar nicht für möglich. Habe ich früher auch so gemacht. Deswegen sagt Paulus das, Selbstreflexion. Und achtet natürlich auf die ganze Herde, auf die Familie. Es muss der Familie dienen, es muss hier der Gemeinde dienen. Dafür bist du Leitung. Da hast du Verantwortung. Und dann hat er sich selber ja hier zum Vorbild genommen, eben wieder, ich habe es doch vorgemacht, in Liebe, mit Tränen und so weiter. Und jetzt benutzt er hier ein konkretes Beispiel, jetzt wird es ein bisschen knifflig, die reißende Wölfe, falsche Propheten, sagen wir mal. Und er sagt hier, es werden reißende Wölfe kommen, die wollen die Gemeinde zerstören und es werden sogar Leute aus eurer Mitte kommen, die wollen die Jünger auf ihre Seite ziehen. Also 2 Arten von falschen Propheten. Ich habe da mal nachgelesen, weil das ist immer so eine Frage, was stellt man sich da drunter vor? Das muss damals tatsächlich so gewesen sein, und es war ja auch sehr fragil, sage ich mal, noch alles sehr neu. Es gab tatsächlich Leute, die hatten das Ziel, Gemeinden zu zerstören. Und die haben dann sogenannte Schafskleidung angezogen. Kennt ihr den Begriff, dieses geflügelte Wort, man nimmt Schafskleidung. Du tust, tust so, als ob du ein Schaf bist. Bist aber eigentlich ein Wolf. Das steckt dahin. Da gibt noch andere Bibelstellen, die auch dieses Bild Schafwolf verwenden. Das heißt, Leute, die tatsächlich die Gemeinde zerstören wollen oder kaputt machen wollen, gab ja ein paar Gründe, habe ich vorhin genannt, das sind die einen. Und das andere, und da wird es natürlich ein bisschen komplizierter, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen. Was aber beide falschen Propheten verbindet wohl, ich glaube, das, was ich da einfach gelesen habe, das kann ich jetzt nicht ich war nicht dabei. Aber was sie verbunden haben müssen, es scheint aus dem Zusammenhang logisch, dass sie Geld dafür genommen haben. Sie haben Geld dafür genommen, Gemeindeleiter zu sein. Das war damals auch so Reisepredigertum. Und wenn dann jemand gut predigen konnte, dann hat man den versorgt. Und ihr wisst, wie das heute ist. Gute Redner eloquent, wissen, wie man Leute, negativ formuliert, manipuliert. Das geht ganz schnell. Und er sagt, da müsst ihr aufpassen, als Gemeindeleiter. Ihr müsst euch also überlegen, was sind eure Motive? Kümmert euch ums, schaut auf euch. Und wer darf die Gemeinde prägen? Guckt euch ganz genau die Leute an, die die Gemeinde prägen dürfen. Und da redet er natürlich auch zu den Gemeindeprägenden selber. Er sagt zu ihnen, hier, passt auf, dass nicht ihr so jemand werdet, der nachher aufsteht und die Leute auf seine Seite ziehen will. Kennen wir einige biblische Geschichten, Apollos, und dann hat man so Spaltungstendenzen und die einen ziehen hier rüber, die anderen ziehen da rüber. Also Paulus will hier einfach sagen, das macht nicht. Und jetzt kommt der Höhepunkt, und ihr werdet ja gleich merken, was es damit zu tun hat. Ich habe mit meinen Händen mir den Unterhalt verdient. Das ist jetzt der Knackpunkt. Alle Falschlehrer, egal wie, oder falsche Propheten, die nehmen irgendwie Geld. Und er sagt, unser wichtiges Unterscheidungskriterium ist, wo du schon ganz viel richtig machst, wenn du selber kein Geld nimmst und keinem Geld gibst, weil diejenigen, die es ehrlich meinen, die machen es ohne Geld. War die damalige Situation. Und ihr versteht ihr jetzt diesen Satz, geben ist seliger als nehmen? Die falschen Propheten, die wollen vor allem nehmen. Die bereichern sich erstmal. Da geht es also auch um Geld, nicht nur. Deswegen sagt er, Leute, geben. Er weitet es dann aus natürlich. Geben ist seliger. Da liegt der Segen drauf. Gemeinde wird dann aufgebaut, wenn wir geben, wenn ihr gebt als Älteste. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass er hier sagt, das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Wisst ihr denn, wo das steht? Ich meine, Paulus zitiert hier Jesus. Ist eine gemeine Frage, ihr müsst auch nicht antworten, aber dieses Zitat gibt es in der Bibel gar nicht. Jetzt ist es doppelt komisch, weil Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und auch das Lukas-Evangelium. Also wenn nicht er wäre, dann müsste jetzt eigentlich ein Zitat selber in seinem Lukas-Evangelium haben. Aber wir haben ja vorhin eine Lesung gehört. Ich weiß nicht, wer erinnert sich an einen Satz, jetzt gucken wir mal, wie gut ihr zugehört habt, den Gudrun vorgelesen hat, der so ähnlich klingt wie der. Weiß jemand noch ein bisschen? Gudrun, ich frag dich nicht. Da waren also mehrere Dinge drin. Ich suche ihn auch nochmal, dass ich ihn hier genau richtig zitiere. Gebt, so wird euch gegeben. Jetzt weiß man es natürlich nicht genau. Ist das jetzt halt damit gemeint oder gab es noch viele mündliche Zitate, die er halt nicht rübergeliefert, die hat nicht aufgeschrieben, ist auch egal. Aber es wird auf Jesus zurückgeführt und ist hier tatsächlich der Höhepunkt dieses Textes. Und bevor ich jetzt noch das alles nochmal zusammenfasse, möchte ich noch eine Bemerkung machen, die noch mitschwingt in diesem Ganzen. Ich überlege gerade, habe ich das hier? Nein. Und zwar, ich habe doch vorhin die Kollektensammlung erwähnt, dass Paulus Kollektensammlungen macht. Er macht ja die Kollektensammlung für die Armen in Jerusalem. Man könnte ja bei diesem Text fragen, geben ist seliger als nehmen. Was machen wir denn jetzt mit denen, die echt nehmen? Was machen wir denn mit den Bedürftigen? Gibt es das jetzt irgendwie nicht? Wir haben auch Leute in der Gemeinde, die können halt nicht viel geben, ob finanziell, ob auch nicht finanziell, die sind einfach kaputt, die brauchen Zuwendung, die können nicht. Was machen die mit so einem Satz? Und der Kontext zeigt uns, natürlich ist Solidarität was völlig Normales. Also Paulus meint das mit diesem Satz natürlich nicht. Übrigens wird hier nehmen ja nicht abqualifiziert. Wenn du nehmen musst, wenn du bedürftig bist, dann nimm, dann lass dir das. Dann genieße diese Gemeinschaft. Also man darf ja nicht den Umkehrschluss ziehen, dass das was Schlechtes wäre. Aber in seiner Situation betont er natürlich das Geben. Wir haben den Kontext ja gehört. Also, an dieser Stelle, Bedürftige sollen sich fröhlich unterstützen lassen. Und natürlich wollen wir als Familie, als christliche Gemeinschaft ganz klar Solidarität leben. Das darf man mit diesem Satz nicht ausschließen. Jetzt fasse ich das nochmal zusammen. Wir haben heute uns um den Kontext mal gekümmert. Und wenn ich das auf heute übertrage, was lerne ich daraus? Dann zum einen, Leitende sollen der Gemeinde dienen. Oder nehmt es euch einfach als Familie. Oder wenn ihr im Betrieb seid, ihr seid als Chefs nicht die, die hier den machen sollen, das, sondern auch da heißt, hey, wenn ihr das, wenn ihr dient, wenn ihr das in dieser Art macht, dann ist das evangeliumsgemäß. Also sich gut verhalten, mit Tränen heißt mit Leidenschaft. Paulus hat sich da voll reingegeben, dienen, eben ohne Geld damals. Dann auf sich und auf die Gemeinde Acht geben. Es geht also um die Motive. Fragt euch mal, ganz ehrlich. Aber dann halt eben, was, wer darf die Gemeinde prägen? Das ist die Aufgabe von Leitenden. Übrigens in der Familie oder auch in der Firma ja auch nicht anders. Wer darf wie prägen? Wer darf Macht haben? Solidarität ist selbstverständlich, haben wir gerade noch mitgekriegt, ist hier also normal. Und, das will ich jetzt nochmal sagen, Nichtchristen dienen und ihnen die frohe Botschaft geben, das dürfen wir nicht, weder als Gemeinde noch als Leitende, vergessen. Und in der Gefahr sind wir heute, glaube ich, auch manchmal, damals im jüdischen Kontext auch, dass man das vergisst. Die Liebe Gottes geht nach außen. Da schlägt Gottes Herz. Und das, was wir letztes Mal, das fasse ich einfach nochmal kurz zusammen, was wir letztes Mal so ein bisschen gelernt haben, wo wir den Text nur als solchen genommen haben, wenn wir in eine Gemeinschaft kommen mit Forderungen und Erwartungen, da hat uns Bonhoeffer doch geholfen, wisst ihr noch, wenn eine Gemeinschaft geht mit Forderungen, der zerstört sie. Oder er hat es noch besser formuliert, nein, wenn wir alle geben, können wir auch alle nehmen, so ein einfaches Bild. Für mich mal exemplarisch, wie man mit biblischen Texten umgehen kann. Auf der einen Seite, wir nehmen ihn für sich und andererseits, wir gucken mal in die Tiefe und übertragen das dann auf uns. Ich wünsche jetzt einfach allen, dass ihr das mitnehmt und dass ihr euch fragt, was da für euch und für sie bedeutsam ist. Amen.